Hallo und herzlich willkommen bei Casa Clue, der Podcast von, für und mit Selbstständigen. Mein Name ist Uwe und dieser Freitag gehört wieder einer sehr, sehr, sehr interessanten Person. Ich dürfte mich für euch mit der einzigartigen Virag von Richthofen unterhalten und es war mir eine wahre Freude. Sie wird uns davon erzählen, wie sie in die Selbstständigkeit geschlittert ist, wie ihr großes Netzwerk ihr dabei geholfen hat, das erste Geld zu verdienen, und sie hat sich immer einen Bread-and-Butter-Job aufrechterhalten, der ihr Spaß macht, aber der ihr auch immer das nötige Geld einbringt, um sein Herzensbusiness aufzubauen. Sie sagt ganz klar, man muss nicht alles machen, was alle anderen schon machen, sondern seinen eigenen Weg finden, seine eigenen Themen finden, sein Business aufzubauen. Ganz nach dem Motto, mach das, was sich für dich richtig anfühlt. Ach ja, wenn du deine Story teilen willst oder sogar einen eigenen Podcast starten willst, dann melde dich einfach bei uns. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Trainer, Coaches und Berater dabei zu unterstützen, ihre Story und ihr Know-how in die Welt zu tragen. Vom Konzept bis zur technischen Umsetzung schaffen wir etwas Einzigartiges. In diesem Sinne, viel Spaß bei dem Interview. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Casa Clue, der Podcast für Selbstständige und die es werden wollen. Ja. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wir hatten auch ein tolles Vorgespräch schon und ich habe auf deiner Internetseite ein bisschen gestöbert, aber erzähl doch selber mal kurz zusammengefasst, was du genau machst, was du im Business genau anbietest.
Ja, ich bin selbstständig mit Beratung für Menschen und Räume. Ich bin ja hier in Starnberg seit 18 Jahren. Ich arbeite als Feng Shui-Beraterin, mache energetische Space Clearings, also energetische Reinigung von Räumen, und arbeite als energetische Heilerin, Wohlheilerin, das Wort darf man ja gar nicht benutzen, arbeite mit Energiearbeit für Menschen. Das ist eigentlich so mein Geschäft. Also ich mache Energiearbeit, die Menschen Klärung hervorbringt, die Sachen auf den Punkt bringt, die ausgleicht, balanciert, harmonisiert. Und das unterschiedlich über die Räume für den Menschen, auch für den Menschen direkt.
Und welche Menschen kommen denn zu dir? Mit welchen Themen kommen die Menschen denn zu dir?
Unterschiedlich, so unterschiedlich, wie es gar nicht geht. Da kommt die Mutter mit ihrem Kleinkind, das schreit, alles zusammenschreit. Kinder gehören auch zu meinem Klientel. Da kommt der Anwalt, der das Gefühl hat, in seinem Büro stimmt es irgendwie nicht. Jemand, der in seiner Wohnung oder in seinem Büroarbeitsplatz nicht zu Hause ankommt, der das Gefühl hat, er hat Altlasten in der Wohnung. Es ist so sehr unterschiedlich. Eigentlich mehr Leute, die so das Gefühl haben, irgendwas müsste sich verändern, innerlich oder äußerlich.
Okay. Und die dann nicht ganz wissen, wo fangen sie an, und kommen dann zu dir und kriegen dann quasi einen Weg?
Na, einen Weg kriegen sie nicht von mir. Von mir kriegen sie ein Treatment, eine Behandlung, die so aussieht, dass ich energetisch arbeite mit ihnen. Und dadurch, dass sie energetisch aufgefüllt sind, mehr im Lot sind durch die Energiebehandlung, fühlen sie selber, welches die richtige Richtung ist oder welches der nächste Schritt ist, oder spüren Emotionen, die sie nicht gespürt haben vorher. Es geht mehr so, dass ich so eigentlich der Übertrager bin von einer Energie, von einem, Harmonisierungs- und der Balancierungsprozess und der Mensch reagiert dann anders. Der ist aufgefüllt, der ist klarer vielleicht im Kopf, in seinen Emotionen und weiß dann automatisch, was für ihn richtig ist. Also ich bin nicht diejenige, die ihm sagt, was er machen soll, sondern ich helfe ihm, in diesen Zustand zu kommen, dass er von sich aus die richtige Richtung einschlägt.
Ah, okay. Also quasi die innere Balance herzustellen und dann daraufhin basierend Entscheidungen treffen zu können. Ja. Aber wenn man innerlich irgendwie disbalanciert ist, hat man natürlich Schwierigkeiten, selber einen geraden Fokus zu finden. Ne?
Oder wenn man überanstrengt ist. Oder wenn man ein traumatisches Erlebnis hinter sich hat. Wenn man sich scheiden lässt, immer schwierig. Wenn man mit seinem Arbeitsverhältnis nicht happy ist und irgendwie nicht richtig weiß, was man machen soll. Bleibt man und leidet man oder nimmt man das Risiko in Kauf?
Ja gut, dann hast du aber ganz schön viele Kunden in Deutschland.
Ja, aber es gibt auch sehr viele Leute wie ich, die potenziell auch helfen könnten. Insofern findet jeder immer seinen richtigen Deckel. Ja. Es geht natürlich über eine Chemie, weißt du, die zwischen mir und dem Kunden entsteht. Und die Kunden kommen zu mir auf unterschiedlichste Arten und Weisen und fühlen was, wenn sie die Webpage sehen, die bei anderen, die andere Leute kalt lässt. Also es ist auch so, wo finde ich die geeignete Person, der ich zutraue, dass sie mir in irgendeiner Weise helfen kann. Ne? Wie es ja auch
immer. Ja, du musst dich natürlich auf das auch einlassen können. Ja? Also Energiearbeit ist mir schon öfter jetzt begegnet, auch durch meine Frau, die energetisch auch einiges macht. Und das war vorher für mich irgendwie unvorstellbar. Ja? Seitdem ich halt mit dir zusammen bin, ist es eine andere Welt für mich, dieses ganze, esoterische und so weiter. Ja.
Also ich hätte es mir auch nicht ausdenken können. Wann habe ich angefangen? 1986 mit Reiki. Hätte ich mir nicht vorstellen können, was das bewirken kann. Ich war auch nicht auf der Suche nach und ich hätte auch nicht gedacht, dass es sowas gibt.
Ja, es ist sehr, erstmal spooky, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war bei der Quantenheilung-Ausbildung mal dabei bei meiner Frau und da war natürlich immer so ein bisschen skeptisch dabei und also ist schon spooky, was passiert, aber es passiert. Also es gibt da eine Energie. Bei dir ist es ja auch so, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, du musst ja nicht vor Ort sein. Ja? Also das kann ja auch eine Fernheilung stattfinden, genau. Sozusagen. Und ich habe da auch mal einen kennengelernt. Ich bin auch relativ viel in der Schweiz unterwegs und mache da meine Schulung. Und so in der Mittagspause hat mich einer dann mal angesprochen, weil er irgendwas gefühlt hat. Wahrscheinlich, weil ich diesen Kontakt über meine Frau und so weiter. Und hat mich angesprochen und hat mir dann seine Story erzählt, was er so macht. Und der hat auch Kunden in der ganzen Welt, wo er dann die Fernheilung. Also ein sehr interessantes Thema, muss ich sagen. Mhm. Und sehr interessant auch für mich, was dadurch bewirkt werden kann.
Ja, das hatte ich eben, glaube ich, nicht erwähnt. Ich bin auch Reiki-Meisterin, Lehrerin seit 1989 und bilde ständig aus. Und in dem zweiten Grad dieses Systems, dieses Reiki-Systems, lernst du einfach Fernheilung. Und da hatte ich schon immer manchmal spürt man das, ja, das ist für mich oder das kann ich oder da resoniere ich mit. Und das hat für mich wirklich sehr eingeschlagen. Ja. Und habe das aber nur im privaten Bereich gemacht, also diese Fernheilung. Sonst habe ich immer die Sessions in Präsenz angeboten. Aber dann hatte ich mal irgendwann einen Bänderriss. Und dann habe ich meine Kunden angerufen und sagte, hört mal, ich kann nicht am Tisch arbeiten, aber ich könnte, wenn ihr wollt, eine Fernheilung geben. Und daraus hat sich das entwickelt, also seit, vor 12, 13 Jahren ungefähr.
Okay.
Ja, und das ist natürlich bequem für die Leute, weil die brauchen nicht im Feierabendstress dann auch noch irgendwo hinzufahren, obwohl ich hier sehr zentral lebe in Starnberg, aber die setzen sich auf die Couch und sie merken, irgendwas passiert. Und das ist für mich ganz toll. Also ich liebe diese Arbeit und für mich ist es natürlich umso besser, weil ich einen Teil der Zeit auch im Ausland bin Und ich kann es von überall machen. Ich habe Kunden in Australien, in England, in Italien, in der Schweiz. Da gibt es keine Barrieren in der Entfernung.
Super, ja. Ja, es geht sogar noch einen Schritt weiter. Also ich habe von Gruppen gehört, die da tatsächlich Wunder bewirkt haben im Endeffekt bei todkranken Menschen, die eigentlich schon abgeschrieben waren, wo sich die getroffen haben und quasi ja so eine Gruppendynamik entstanden ist und so eine viel größere Energie dadurch entstanden ist und den Menschen dann tatsächlich geholfen wurde und die Ärzte keine Ahnung haben, wie das dazu gekommen ist.
Ja.
Und also es ist schon Wahnsinn, was man da. Man muss sich aber auch darauf einlassen, weil es ist natürlich immer so dieses Thema. Jetzt sind wir natürlich sehr tief in dem Thema drin, aber es ist halt immer noch irgendwo der Verstand da. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, wo du damit angefangen hast, ja, wo du damit in Berührung gekommen bist. Da ist es doch immer, also bei mir geht es halt immer so, einerseits siehst du das oder kriegst du das mit oder kriegst du das erzählt und glaubwürdig erzählt, also jetzt nicht irgendwie so halbscharig, sondern echt tatsächlich glaubwürdig. Und andererseits ist der Verstand halt da und sagt, wie soll das gehen? Das funktioniert doch gar nicht. Und dann hat man irgendwie so in sich so ein Struggle.
Ich meine, ich muss von mir sagen, ich bin ein sehr bodenständiger Typ. Also ich fasse immer gerne an, was ich sehe. Und ich muss bis heute sagen, dass ich im Grunde genommen nicht erklären kann, was zum Beispiel Reiki ist, was so eine Form von Channeling von Energie durch die Hände bedeutet. Es ist ein Heilsystem, wo die Hände aktiviert werden, wo man mehr Energie über die Hände empfängt und sich selber und anderen geben lassen kann. Aber was damit passiert ist, ist schon der Hammer. Als ich zum Beispiel von diesem zweiten Reiki-Grad von Köln nach Hamburg, von Hamburg nach Köln wieder zurückkam, habe ich auf einmal, und in diesem zweiten Reiki-Grad lernt man diese Fernheilung, habe ich auf einmal das Gefühl gehabt, dass mein zu dem Zeitpunkt vor 5 Jahren verstorbener Vater überall ist um mich herum. Also es war schon spooky, muss ich sagen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich ging über die Straßen und hatte das Gefühl, oh, da hinten, der sieht aus wie. Und in meinem Zimmer hatte ich auf einmal so einen ganz merkwürdigen Flash, als wenn er da stehen würde. Und ich dachte, jetzt reicht es mir. Und dann habe ich mal angewendet, was ich in diesem zweiten Reiki-Grad, den ich gerade gemacht habe, gelernt habe, dass man über Symbole einen Zustand herstellen kann, indem man Reiki oder Energie verschickt, jenseits von Zeit und Raum. Und dann habe ich einfach gedacht, das mache ich jetzt mal und habe der Seele meines Vaters Reiki geschickt. Das habe ich einmal gemacht und kam mir ziemlich komisch vor. Aber was passiert ist, dass diese Vorkommnisse, meinen Vater zu sehen überall, out of the blue, auf einmal gestoppt haben. Ich habe das gemacht und damit war der Fall erledigt. Also, was soll ich jetzt davon halten? Sag's mir.
Du, da bin ich noch viel zu weit davon entfernt. Also, bei mir ist dieses Thema, ich habe es mitbekommen, ich habe gemerkt, ich habe es gefühlt, ich habe selber da mich als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt, weil ich es fühlen wollte, weil ich wissen wollte, was passiert. Ich habe es gefühlt, es war da was. Ich bin aber der Typ, der sich vieles logisch erklären muss, der es verstehen muss, damit es damit ich es halt auch anpacken kann irgendwie. Aber gut, Quantenphysik ist jetzt etwas zu hoch für mich.
Also ich muss sagen, nur Thema Quantenphysik. Diese ganzen Quantenheilungen gehen ja zurück auf Frank Kinslow und Richard Bartlett. Und ich war 2009, bevor der Richard Bartlett nach Deutschland kam und hier die Hallen füllte, war ich die Erste, die in Matrix Energetics den Practitioner hatte. Ich war die einzig Zertifizierte in Deutschland. Oder die Erste bis damals. Und ich habe da sehr viel mitgekriegt, weil er auch gerade ein Buch geschrieben hatte mit ganz vielen Wunderheilungen. Und bei mir kamen dann Leute, die todkrank waren und auch eine Wunderheilung wollten, weil ich einfach auf dieser Zertifizierungsliste drauf war im Internet. Und das war eine heftige Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wollte ich dann irgendwann auch nichts mehr mit zu tun haben. Diese Hoffnung von Schwerkranken zu tragen, ist was, was ich selber nicht kann. Und ich arbeite auch meistens, also fast nur mit gesunden Leuten, physisch gesunden Leuten, die sich weiterentwickeln möchten, die einfach spirituell wachsen möchten. Und wenn ich mit körperlichen Geschichten arbeite, immer nur vorausgesetzt, dass die Leute verstehen, dass das eine Zusatzgeschichte ist, die unterstützen kann. Es ist aber, es ersetzt keinen Arzt, keinen Heilpraktiker, also auf keinen Fall. Das könnte ich nicht tragen und das möchte ich nicht tragen. Und mit dem Einlassen ist es so, Uwe, ich habe erlebt, dass es mehr gibt als mein Verstand und dass mein Verstand mir nicht immer die richtige Richtung zeigt. Ja, also von meinem Verstand, der dreht sich oft im Kreis und es gibt eine Instanz in mir, wo ich auch das Gefühl habe, das könnte richtig sein oder hier geht's lang oder so. Und das ist, glaube ich, die Instanz, die ich im Laufe der Jahre einfach verstärkt habe. Und was das heißt für mich wahrscheinlich, das Einlassen, von dem du sprichst. Auf der anderen Seite weiß ich, dass ich Kanal bin für eine Energie, die ich durchlasse. Und ich bin ein starker Kanal, das weiß ich, weil ich viel, viel den benutzt habe. Der verstärkt sich einfach im Laufe der Jahre. Ich bin aber nicht verantwortlich für das, was im Endeffekt passieren möchte. Weißt du, wenn du zu mir kommst und du bekommst eine Sitzung und du hast vielleicht irgendwelche Probleme mit irgendeinem, frag mich nicht, Freund oder Arbeitskollegen, dann weiß ich nicht, was passiert mit dir und dieser Person. Ich weiß nicht, wie dein Leben weitergeht. Ich kann nur sagen, dass ich, wie so das Auto das Benzin braucht, zum Fahren kriegst du einen Schuss guter Energie, die dich ausbalanciert. Mhm. Und harmonisiert. Und denn insofern fühle ich mich nicht verantwortlich. Ja. Also die Last des Universums lastet nicht auf mich. Und deshalb konnte ich auch nicht in dieser Phase mit diesen schwerkranken Leuten umgehen, wo ich der letzte Hoffnungsträger war, weil das kann ich nicht tragen. Ich weiß nicht, was für diese Leute vorgesehen ist in ihrem Lebensplan.
Ja, klar. Ja, gut, das ist natürlich auch eine Riesenverantwortung, die man hat, ne?
Da bin ich nicht ausgebildet.
Es ist auch eine innere Entscheidung, glaube ich, ob man das will oder ob man sich darauf ist es auch. Und wie weit man sich da einlässt auf diese Themen.
Ich habe hervorragende Ärzte und Heilpraktiker um mich herum, die ich dann gerne aktiviere.
Ja. Ja, klar. Ja, aber in unserem Podcast geht es ja um den Werdegang und den Weg in die Selbstständigkeit. Wie ging es denn bei dir los damals?
Du, das ist eine gute Frage, weil der Gedanke kam eigentlich nicht, sondern ich folgte einfach dem, was sich anbot. Man muss dazu sagen, dass ich, vielleicht sollte ich mal kurz meinen Lebensweg, sollte ich mal kurz sagen, also ich habe Abitur gemacht und ich wollte damals weg. Weg aus diesem kleinbürgerlichen Mief. Das war in meiner Generation noch oft ein großer Motor. Und bin dann zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich will hier weg. Und dann gucken die mich an. Ich war 17, Kurzschuljahre, Abitur mit gerade 18. Und was ich mir vorstellen konnte, ich möchte weg, ich will in die Reiseleitung. Das war mein Horizont, der hörte damals auf. Wenn ich weg will, muss ich ins Ausland. Wenn ich gehe da nicht alleine hin, sondern ich werde dahin geschickt als Reiseleiter von einer Firma. So war mein, hatte nichts mit Selbstständigkeit zu tun in dem Sinne. Die haben mich dann beruhigt und sagen, sie sind noch viel zu jung, jetzt machen sie erstmal eine Ausbildung als Reiseverkehrskaufmann und dann habe ich gemacht. dann konnte ich in die Reiseleitung, hätte ich theoretisch gehen können, aber da hatte ich einen Freund, dann habe ich studiert, Diplompädagogik, dann ist der Freund weggefallen und und dann saß ich mit einem Studium, das mich nicht befriedigt hatte, weil ich merkte, ich wollte eigentlich mehr, ich wollte mit Menschen arbeiten, aber ich habe nichts gelernt in diesem theoretischen Studium. Denn habe ich angefangen, selbst Ausbildung zu machen. Ich habe, bin in einem Workshop gelandet, wo es Meditation ging. Habe die erste Osho Kundalini-Meditation gemacht und war hin und weg. Und bin darüber dann 3 Wochen später, nachdem ich mich hin und her innerlich gestritten habe, ob ich in dieses Zentrum von den Sektenjüngern da gehen soll. Das wollte ich auf keinen Fall. Aber ich wollte diese Meditation, weil da habe ich das Gefühl gehabt, es war genau das, was mich weiterbrachte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die Meditation schließlich nach 3 Wochen dort gemacht, habe die ein halbes Jahr gemacht, bin dann nach Oregon gekommen, bin Sanyasin geworden, zurück in Deutschland habe ich in der Kommune gelebt. Wir haben das erste vegetarische Restaurant aufgemacht, Therapiezentrum. Dann bin ich nach Köln gegangen, in die Kommune, die auch sehr groß ist. Da habe ich im Reisebüro gearbeitet. Dann war das zu Ende und dann bin ich nach Indien gegangen. In Indien, dann habe ich Reiki kennengelernt dazwischen und war vollkommen begeistert, habe auch Sitzungen gegeben, mich weitergebildet da und dann bin ich nach Indien gegangen. Und in Indien war ich dann 6, 7 Jahre, dann anschließend bin ich nach Amerika gegangen und 2000 war dann die Zeit, wo ich auf einmal wieder hier war. Ich bin diese Kommune und diese Zeit von Indien und Amerika habe ich mir, hätte man heute gesagt, ein wahnsinnig tolles, großes Netzwerk aufgebaut. Ich musste nämlich jeweils einmal im Jahr Geld verdienen und das habe ich gemacht, indem ich meine Beratungen und meine Seminare angeboten habe, die ich in der Zwischenzeit immer parallel gelernt habe. Da war ich schon Unternehmer in dem Sinne, mit einem wahnsinnigen Netzwerk. Ich wurde also eingeladen nach Italien, in verschiedenen Städten. Ich war in Brasilien, ich war in Hollywood. Das war das. Denn 2000 war meine Zeit in Amerika zu Ende und dann kam ich nach Deutschland. Und dann fing es an, wirklich interessant zu werden. Wie sollte ich in Deutschland auf einmal, wo ich jahrelang nur mal ein paar Wochen war, mein Leben jetzt unterhalten? Und meine Mentorin hatte mir damals immer wieder einen Rat gegeben. Sie sagte, Virag, wenn du selbstständig bist, um den Druck rauszunehmen, gerade wenn du als Heiler arbeitest, oder das darf man ja gar nicht sagen, wenn du was für Leute anbietest, was denen gut tut, müsstest du irgendeine Quelle haben, irgendein Einkommen haben, einen Bread and Butter Job. Also irgendwas, das du machst, wo das Geld kommt, sagen wir einen halben Tag oder weniger oder mehr, sodass du in Ruhe dein Business aufbauen kannst. Und du musst den Leuten nicht hinterherlaufen und sagen, bitte lass mich dir helfen, aber gib mir dein Geld, weil ich es brauche für die Miete. Und das habe ich eigentlich immer gemacht. Und ich hatte Glück, dass ich immer Jobs hatte, auch auf längere Sicht, die mir dieses Geld eingebracht haben, wo ich mich nicht groß verstellen brauchte, wo ich mich nicht anstrengen brauchte. Schon, natürlich ist es immer eine Anstrengung, wenn ein Job Spaß macht, aber mehr oder weniger, wo es mir nicht schwer fiel zu sein. Und das Zweite, was ich gemacht habe damals, das waren Netzwerkmeetings. Ich bin viel zu Netzwerkmeetings gegangen. Aber auch nur bei denen oder zu denen, wo ich mich wohlfühlte und wo ich nicht die ganze Zeit über mein Business reden wollte. Also ich habe mehr so geguckt, sind da nette Frauen, hat man Spaß mit denen oder nette Männer natürlich, als wie ist der Effekt, weil der Effekt ist so zufällig entstanden, immer wieder, den wollte ich nicht forcieren. Also bei der Arbeit, die ich mache, habe ich immer das Gefühl, das ist so ein Feintuning, wer zu wem kommt, dass ich das nie richtig forcieren wollte in dem Sinne. Also ich habe sehr viel entspannt in meiner Unternehmenskarriere im Grunde genommen. Immer wenn ich Sachen gemacht habe, wo ich dachte, das müsste man doch machen, so Briefkastenaktionen in der Nachbarschaft. Ne? Zum Beispiel, das war mal ein Ding, das habe ich mich immer gegen gesträubt, aber dann habe ich gedacht, jetzt mache ich es mal doch, weil die es auf dem Netzwerkmeeting, dem letzten, vorgestellt haben und das macht man ja so. Ich habe das gemacht, ich habe eine Resonanz gehabt und diese Frau war schwer psychisch gestört. Also die war überhaupt nicht fähig, meine Arbeit aufzunehmen. Und da haben wir die Session abgebrochen. Also immer, wenn ich gedacht habe, ich müsste machen, was alle anderen machen, ist es bei mir schiefgegangen. Und irgendwie deshalb hat mich dieser Podcast eigentlich auch so angesprochen, weil ich dachte, Mensch, man müsste auch mal den Leuten Mut machen, wirklich nicht nur zu machen, was man sagt, man muss es machen. Weißt du, dann war es die Suchmaschine. Es gab ja so Wellen immer. Suchmaschinenoptimierung. Mensch, habe ich 2.500 Euro für ausgegeben. Ne? Mein Business als solches hat sich nicht erhöht. Ich bin zwar immer weiter nach vorne gekommen, das ist ja auch ganz schön gewesen, es hat mich gefreut, aber ich kann nicht sagen, dass das meinen Umsatz erhöht hat. Ich habe bis heute noch nicht drauf, was meinen Umsatz erhöht. Ich weiß nur, dass ich geführt werde und meine Klienten irgendwie immer zum richtigen Zeitpunkt kommen. Und das Zweite, was ich sehr oft gesehen habe, ist, dass Menschen, die selbstständig sind, wirklich ständig selbst sind. Also so viel arbeiten, dass im Grunde genommen diese Selbstständigkeit, die ja auch dazu dient, dass man mittwochs mal eine Fahrradtour macht, wenn das Wetter schön ist und wenn man das mag, dass sowas ganz vergessen wird. Da wird man zum Sklave von seiner Arbeit und das soll ja irgendwie auch nicht sein.
Ja, jetzt waren jetzt sehr viele Einflüsse. Auf jeden Fall hast du sehr interessant, aus sehr vielen unterschiedlichen Kulturen bringst du da sehr viele Einflüsse zusammen, was ja ein sehr, sehr breites Feld wiedergibt. Aber eine Frage zu dem zurück nach Deutschland, wieso? Also wenn du jetzt so viel kennengelernt hast und so viele, ich meine, Indien und so ist eine ganz andere Kultur, ganz andere Denke haben die Menschen und ein ganz anderes Leben. Was hat dich dazu bewogen, nach Deutschland zurückzukommen? Und dann zu sagen, ja, ich bleibe auch.
Also ich glaube nicht, dass ich dir da eine Antwort geben kann, die dich in irgendeiner Weise oder deinen Verstand befriedigt, weil ich habe nämlich keine. Es war einfach so, dass meine Zeit in Amerika war zu Ende. Die war sehr klar zu Ende. Meine Mentorin hat ihren Körper verlassen. Diese Zeit an der Osho Academy in Sedona, Arizona, die von ihr geleitet worden ist, hat sich natürlich verändert, wie alles sich verändert, wenn so die bestimmte Person oder die Gründerin nicht mehr da ist. Insofern war das so. Es gab auch noch ein paar offizielle Geschichten. Also es war wirklich ganz klar, dass die Zeit da vorbei ist. Dann hatte ich ein paar Freunde, die nach München gegangen sind und die gesagt haben, du Virat, wenn du kommst, du kannst bei mir wohnen. Na, das war eine Einladung, die da war, weil ich hatte ja nicht viel Geld. Ich war zu dem Zeitpunkt 18 Jahre habe ich kommunal gelebt und gearbeitet. Das heißt, ich war nicht in diesem Wirtschaftsmarketing-System. Ich wusste gar nicht, wie sowas funktioniert. Also ich war wie so ein Baby, das hier rausgeschmissen worden ist. Ich habe dann auch, also der Weg war, die Einladung war, komm, hier kannst du erstmal 3 Wochen wohnen. Mehr hatte ich nicht. Und ja, und dann nimmt man halt, was man hat. Und Freunde von mir waren auch da. Das heißt, Freunde, die mir sehr wertvoll waren. Ja, das war der Stand der Dinge. Und von dort aus hat sich dann alles so ein bisschen entschieden. Dann habe ich natürlich auch so einen Bread-and-Butter-Job gesucht. Ich dachte, ich kann nicht von jetzt auf gleich hier von Sitzungen, Feng-Shui-Beratung, Reiki-Seminaren leben. Das funktioniert nicht. Nun habe mir einen Job gesucht. Du hättest meine Bewerbungsgespräche hören müssen. Du hättest die schief und schimmelig gelacht. Ich habe da oft dran zurückgedacht, wenn dann die Menschen sich meine Papiere angeguckt haben, anstatt mich anzugucken. Ich habe denen Business-Coachings gegeben da und wollte denen erzählen, wie die diese Bewerbungsgespräche führen sollten, weil ich fand das affig, dass die sich in das Papier verkriechen, anstatt, ich saß doch da. Und sie hätten mich alles fragen können. Und da sind zwei Welten wirklich aneinander geklafft. Weißt du, das war ich, die wirklich auf eine gewisse Art sehr unschuldig war und sehr menschlich war, anstatt zu überlegen, dass ich von dem oder dem anderen irgendwie abhing, dass sie mir einen Job geben, habe ich denen erklärt, wie sie diese Gespräche führen sollen. ja, und ich meine auch hinterher, das war so irre. Ich hatte wirklich, ich war ein halbes Jahr später, war ich echt so am Limit. Ich hatte hier und da ein paar Sitzungen gegeben, mich kannten ja auch ein paar Leute. Und dann kam ich zu diesem einen Architekten, wo ich mich dann so als Sekretärin, Assistentin beworben habe. Den habe ich mal ein bisschen mehr reden lassen, muss ich sagen, als vorher. Aber dann kam ich, dann hat er mir das Büro gezeigt. Es war in Harlaching, das war echt süß. Er hat mir das Büro gezeigt, das war so ein bisschen so vielleicht 12 Quadratmeter, wo ich hätte sitzen sollen. Dann gucke ich mir das an und sagte, so kann ich hier nicht sitzen. Und sagt er, wie? So können Sie ja nicht sitzen. Ich sage, nee, ich sitze ja mit dem Rücken zur Tür. Da fühle ich mich unwohl, das müssen wir umstellen. Es war mitten im Vorstellungsgespräch. Und dann sagt er, aber ich war gerade bei IKEA, ich habe das doch gerade eingerichtet, ganz neue Möbel, es ist doch so viel schöner Platz hier. Und dann habe ich gesagt, nee, das müssen wir umstellen, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Der Mann hat sich darauf eingelassen. Und hat dann immer wieder gesagt, wie schön es ist, wie schön wir da sitzen können zusammen, nachdem ich es umgestellt habe. Ich hatte Prokura bei 10.000 D-Mark damals noch nach 2 Wochen. Ich habe viele von seinen, also ich habe ihm, wir haben uns gut getan, wir beide, würde ich sagen. Ja. Aber das war immer so mein Weg. Ich war immer ziemlich kompromisslos. Nicht, weil ich böse bin oder so, sondern weil ich einfach nur weiß, ich funktioniere nur so. Es geht nur so. Und das, auch wenn ich Kunden habe, diese ganze Akquise oder so, das ist immer was, wo ich das Gefühl habe, das funktioniert bei mir nicht. Oder es wird sehr schnell klar, ob man harmoniert oder nicht, weil ich, auch wenn ich heute Kunden am Telefon habe, merke ich auch ganz schnell, passt das oder passt es nicht. Und es ist nicht immer unternehmensfördernd, aber es fördert meinen inneren.
Ja gut, das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Ja, also zum einen, was ich vorher rausgehört habe, diese Plan B, ich kürze es mal so ab, ja, dass du sagst, du hast immer irgendwie ein festes, gutes Einkommen, was, mit dem du leben kannst. Und dann kannst du halt in Ruhe dein Business aufbauen. Ja, da hast du keinen Druck, da hast, musst du nicht irgendwie Gas geben. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, ist auch eine gute Möglichkeit, dass man sagt, okay, man arbeitet an seinem Herzensbusiness und hat aber eine Einnahmequelle. Und heutzutage geht es ja bei vielen immer über mehrere Einnahmequellen, ja, dass du schaust, dass du halt mehrere Möglichkeiten hast, die du bedienst. Und natürlich ist es schön, wenn man sich in allen wohlfühlt. Ja. Das ist eine ganz wichtige Sache, wie man sich aufstellen kann. Ja. Aber jetzt gehört natürlich zu dem Selbstständigsein ein bisschen mehr dazu als jetzt nur das Thema, sein Thema quasi zu bearbeiten oder in seinem Thema zu arbeiten. Man hat natürlich ja das Thema mit dem Finanzen, das Steuern und das ganze, Rechnungen müssen geschrieben werden. diese ganzen Themen, die man als Selbstständiger eigentlich auf den Tisch bekommt, wo ja vieles davon nichts mit dem Thema zu tun hat, das man tatsächlich in die Welt bringen will. Ja? Oder wie du es vorher halt angesprochen hast, Marketing, wie spreche ich Leute an, wie erreiche ich Leute? Ja? Und diese ganzen verschiedenen Themen, hattest du da irgendwie Unterstützung? Gab es da jemanden, der dich da in diesem Business-Bereich eingeführt hat, wo du dir Rat holen konntest? Oder?
Naja, klar. Ich meine, wenn ich zum Beispiel irgendwann gab es diese Welle mit der Suchmaschinenoptimierung, dann habe ich geguckt, wer kann das machen? Dann habe ich irgendwann mal das Gefühl gehabt, meine Güte, es gibt so tolle Texte, es gibt manchmal so tolle Texte, die man auf Webpages liest, so gut sind meine nicht. Dann habe ich eine Frau kennengelernt, die Texte schrieb in so einem Netzwerk Unternehmerinnen von Frauen. Und dann hat die meine Texte geschrieben. Die habe ich aber sehr schnell eliminiert, weil ich mich da nicht wiedererkannt habe. Ich habe irgendwie das ging irgendwie schief. Ich habe mir immer Hilfen geholt und ich habe auch immer geguckt so nach Lust und Laune. Als ich zu den Netzwerkmeetings gegangen bin, da bin ich so zu 2-3 Netzwerken gegangen pro Monat, da hatte ich immer so das Gefühl, ach, ich möchte auch mal neue Leute kennenlernen. Ich war ja lange nicht mehr in München gewesen. Das entsprach also meinen Interessen auch. Ja, ich hatte immer schon Steuerberater. Also, oder seitdem ich wiederkam, also Steuerberater, das war immer so, da hatte ich auch eine befreundete Kanzlei, dann hatte ich eine furchtbar nette Nachbarin, die mal hier in Starnberg im Haus lebte, dann habe ich die Kanzlei gewechselt, dann hat die das gemacht. Durch Zufall habe ich einen ganz tollen Webdesigner, der heute noch eine Standing Line mit mir hat. Wenn ich irgendwas am Computer habe, brauche ich nur anzurufen. Mit dem habe ich heute noch telefoniert. Ich habe schon meine Leute. Ich habe meine Grafikerin. Das war überhaupt so witzig. Ich kam aus USA und wollte einen Flyer mitnehmen über meine Massagen damals und Reiki-Seminare. Das hat ein ganz, ganz lieber Freund. Der Holländer ist aber seit 15 Jahren in Amerika, wohnte zu dem Zeitpunkt. Der hat mir den Flyer gemacht. Und mit dem Flyer kam ich dann hier an, den habe ich ja drucken lassen. Und das war ein Flyer, den man heute vielleicht ab und zu in Deutschland sieht. Aber damals war es, go, get this massage, buy two. Da war so vollkommen die Energie von Amerika drin. Also volle Pulle. Und dann habe ich das einer Freundin gezeigt, ziemlich verzweifelt, die mir dann sagte, Mensch, das passt hier in Deutschland nicht. Also Deutschland funktioniert noch nicht so. Und die hat gesagt, ich kenne aber eine Grafikerin, die vielleicht interessiert ist, für dich was zu machen. Und der Grafikerin habe ich alles gegeben an Sitzungen oder so, die ich so mache, Feng Shui und dies und jenes. Und die hat im Grunde genommen einen wahnsinnigen Erfolg gehabt durch diese Sitzung. Und ist meine Grafikerin immer noch nach 20 Jahren, 22 Jahren oder so. Also so entwickelt sich. Natürlich hat man ein Netzwerk. Ich wäre ohne mein attimedia.de, wäre ich aufgeschmissen. Wirklich, weil der einfach alles weiß und mir so schnell über Fernwartung immer helfen kann. Meine Grafikerin, die mein Logo kreiert hat. Also ich habe schon, wenn ich so jetzt dran denke, ich habe schon sehr viele Leute um mich herum. Natürlich, ich schreibe meine Rechnung selber. Ich habe niemanden, den ich anstelle, so auf regelmäßige Art und Weise. Und dann gefällt mir nicht, Plan B gefällt mir nicht für das, was ich für meinen Bread-and-Butter-Job tue. Das ist nicht ganz, was es ist. Ich habe jetzt seit 8 Jahren einen sogenannten Bread-and-Butter-Job, den ich mir richtig in mein Leben hineingesehnt oder gefühlt habe. Es ist so ein bisschen was mit Eventorganisation zu tun, Betreuung von Seminaren, wo ich ganz, ganz viel lerne, wo ich mit ganz normalen Leuten zu tun habe und sehr, sehr viel gelernt habe im Umgang mit normalen Leuten, wo ich doch mit so hochspirituellen Leuten so lange zusammen war. Das hat mir in meinem Leben sehr, sehr viel gegeben. Und das ist eigentlich, was ich auch meine, weil ich bin ich habe viele Talente. Wenn ich den ganzen Tag nur Reiki geben müsste, würde ich schreien. Weißt du, das wäre mir zu langweilig. Nur Feng Shui wäre mir zu langweilig. Und mein die Arbeit nimmt schon sehr viel Raum ein, die ich mache. Also der Bread and Butter Job ist im Grunde genommen zeitlich gesehen und finanziell gesehen ein Drittel so ungefähr. Also bin schon gut dabei, sag ich mal.
Ja, aber es ist ja auch was, was du im Endeffekt liebst und was dich erfüllt, dieser Job, ja.
Ja,
und das ist das Wichtige, genau. Also bei mir ist ja auch das Thema, die Gefahrgutberatung ist ja auch was, ein Thema, was mich reizt, was mich sehr interessiert. Und genauso wie das als DJ, wenn ich unterwegs bin, ja, das ist halt die Musik, die mich seit meiner Jugend begleitet. Und ich habe eigentlich so die drei, vier Sachen, die mir am meisten Spaß machen im Leben, damit jongliere ich halt. Ja.
Genau.
In den letzten 2-3 Jahren war das Jonglieren eigentlich überlebenswichtig bei mir, weil einige Dinge halt komplett weggefallen sind. Ja. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt wirklich diese Dinge in seine Selbstständigkeit reinbaut auch. Ja. Und man kann sich ganz anders entfalten auch in diesen Bereichen.
Und in meinem Bread and Butter Job, was da so toll ist, da wird mir eigentlich alles serviert. Weißt du, das Hotel ist gebucht, die Leute sind gebucht. Ich muss da nur im Grunde genommen mein Programm zusammen machen und eigentlich Spaß mit den Leuten haben. Was anspruchsvoll ist, weil die Leute halt Leute sind. Aber es ist trotzdem toll. Und es ist immer irgendwie, ich bringe immer eine Lernerfahrung zurück. Insofern, das meinte ich eigentlich damit. Es ist mir ganz wichtig. Mich kannst du nicht irgendwo ins Büro setzen und sagen, mach mal. Da gehen alle Gehirnzugänge zu. Das kann ich nicht machen. Ich brauche einen Sinn. Irgendwie, ich muss irgendwie brennen. Und dieser Job, als ich den gekriegt habe, da habe ich gebrannt. Oder als ich Feng Shui kennenlernte oder Reiki kennenlernte, das ist und viele, viele andere Sachen. Ich habe auch 11 Jahre metaphysische Chirurgie gelernt. Aber das ist jetzt auch zu esoterisch.
Ich will nicht ich bin für alles offen.
Wobei esoterisch ja aus dem Griechischen kommt und heißt ja nur das, was wir nicht sehen können.
Ja, ja gut, wie gesagt, wichtig ist, dass man sich selber da wohlfühlt, dass man selber da drin leben kann und sich das auch für sich selber schön gestalten kann. Und dann erreicht man Leute damit. Das ist dann egal in welche Bereiche und wo man das Ganze auch anwendet. Jetzt hast du ja doch schon viel erzählt zum Thema Netzwerke. Netzwerken ist ja ein riesengroßes Thema bei dir und du hast ja auch ein Riesennetzwerk durch deine Vergangenheit auch. Und ich weiß nicht, früher ist man halt zu Networks gegangen und hat sich da getroffen und dann gab es Veranstaltungen, da gibt es immer noch Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen. Immer mehr geht ja alles mittlerweile auf die ganzen Social-Media-Plattformen, wo man sich dann online trifft und ja sich austauschen kann, sich kennenlernen kann. Ich sehe schon, deine Nase ist etwas gerümpft. Also du bist eher dieser Persönliche. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ja. Das persönliche Treffen macht schon viel mehr aus, weil ja die Chemie dann auch eine Rolle spielt in dem ganzen Thema.
Also ich bin nicht so technikaffin. Was ich schon immer mal probiert habe bei Instagram, ist irgendwie, ob ich bei Instagram mal was machen möchte. Einfach so, weil ich gehe so oft durch die Straßen und sehe irgendwas, was aus Feng Shui-technischer Sicht einfach interessant ist. Und das fände ich ganz witzig, wenn ich da mal ein Foto machen könnte und einfach mal so einen Hinweis geben könnte. Weil es ist schon interessant, mal zu sehen, was uns umgibt. Manchmal sehen wir das gar nicht mehr, auch in der Wohnung, was wir uns da eingerichtet, wie wir uns da eingerichtet haben, was wir uns an die Wände hängen. Mhm. Besonders diese therapeutische Kunst, die ist eigentlich immer sehr witzig, wenn man mal vor 3 Jahren ein Bild gemalt hat, weil der Freund wegging und man war voll in Trauer und dann hat man ein Bild gemalt, das hängt immer noch da, obwohl man eigentlich jetzt ready ist für eine nächste Beziehung oder so. Aber das war mal meine Idee. Das hat noch, ich muss sagen, da fehlt mir noch die richtige Person, die irgendwann mal sagt, ja komm, ich zeig dir das schnell. Dann werde ich das wahrscheinlich auch machen. Mhm. Ich habe nichts gegen soziale Medien, aber so TikTok ist nicht so richtig, weiß ich, habe ich noch nie reingeguckt, glaube ich. Instagram, bis dahin bin ich gekommen.
Okay. Ja gut, es wird halt dadurch, durch diese ganzen Digitalisierung, wird das natürlich alles sehr schnelllebig, ja, und alles sehr kurzweilig und damit muss man halt auch lernen, umzugehen. Ich
finde es auch immer interessant, auch wenn ich so Webpages sehe von anderen Leuten, wo ich weiß, dass die es irgendwas seit 2-3 Jahren machen, wie dieses Bild, das man von sich publiziert, wie perfekt und wie überzogen und sonst was ist, wo du genau weißt, das ist die Wohnung der Mutter, die sie mal gerade gemacht hat oder so. Und das wird in wahnsinnig tollen Fotos, wird das denn dargestellt. Da bin ich manchmal sprachlos, muss ich sagen.
Also. Ja gut, das ist aber nach wie vor, ja, Kunden erreichst du oder deine Klienten erreichst du nach wie vor über Vertrauen.
Ja. Ja.
Und egal, ob du jetzt der große Checker bist oder ob du dich da darstellst, wenn die Leute dir nicht vertrauen, wenn sie das nicht glauben, so wie du schon sagst, das kannst du nicht ganz glauben, was da so dargestellt wird, dann wirst du auch die Person nie erreichen. Mhm. Und das ist auch dieses Medium-Podcast, was ich so genial finde, weil du hast halt in diesem Medium wirklich die Möglichkeit, Vertrauen aufzubauen mit deinem Hörer, ja, der dich kennenlernt, der dein Tun kennenlernt und die Art und Weise, wie du das tust, auch ist ja auch immer wichtig, ausschlaggebend für den Vertrauensaufbau. Und da hast du natürlich ein Medium, wo du das alles aufbauen kannst, ganz ohne Bild, ganz ohne pompösem Drumherum, sondern es ist deine Stimme und es ist deine Geschichte, die halt überzeugt, ja. Und es geht vieles in die Richtung und es gibt ja viele Länder, wo Podcasting ja schon ganz andere Dimensionen angenommen hat wie in Deutschland. In Deutschland stecken wir noch in den Kinderschuhen.
Ja, in mir kommt das sehr zugegen, dieser Podcast, weil du kannst so gut hören, ne? Also ich bin auditiv und ich höre viel und ich merke schon an der Stimme und an den Nuancen, kriege ich schon sehr viele Gefühle rüber, also wenn ich selber einen höre.
Ja, was zum Thema Selbstständigkeit wieder zurück, ja, so Tugenden, oder was meinst du denn, was sind so Tugenden, was ein Selbstständiger mit sich tragen muss, um dann auch erfolgreich in auf seinem Weg zu werden, egal was jetzt Erfolg für die Leute bedeutet, ja, es ist ja für jeden individuell, was Erfolg bedeutet. Aber was sind so Tugenden, die man wirklich haben muss als Selbstständiger? Fällt dir da was ein?
Also ich kann ja nur von mir ausgehen, ne? Was für mich immer ganz wichtig ist, dass ich ja, authentisch ist wirklich so ein Wort, das hat man schon überstrapaziert. Aber dass ich ehrlich bin mit dem, was ich brauche, mit dem, was ich zu geben bereit bin, aber auch was ich brauche. Dass ich, ehrlich finde ich ist mir wichtig, klar bin auch dem Kunden im Grunde genommen einen Rahmen setzen oder eine Klarheit geben, das gebe ich dir, das brauche ich von dir. Und es muss, jeder Deal muss ein Winning Deal sein, also jeder muss da was rauskriegen.
Also eine Win-Win-Situation meinst du, dass beide Seiten quasi das?
Beide Seiten müssen happy sein. Ich meine, bei mir ist es auch so, dass ich ich habe lange darunter gelitten, dass ich kein Hobby habe. Ich wüsste jetzt, ich gucke mir gerne Wohnungen an, ich verreise gerne, aber so, dass ich jetzt mich in Malerei vertiefe oder Kunst so geil finde. Nee, aber ich liebe meine Arbeit. Ich finde Wohnungen faszinierend. Ich finde Wohnungen zum Beispiel einfach toll zu sehen, wie eine Umgebung einen Menschen prägt und wie man inneres Wachstum über äußere Maßnahmen einfach verstärken kann. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt, ja, das ist mein Hobby. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich auch 10 Uhr abends mal irgendwie was mache, wenn ich das Gefühl habe, es ist richtig. Mich macht es glücklich, wenn ich merke, dass jemand hier von der Liege happy aufsteht oder sagt, Mensch, ich weiß jetzt endlich, was ich tun soll. Ich kenne jetzt die Richtung oder so. Ich glaube, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, oder?
Ja, also die Frage war eigentlich die Tugenden für einen Selbstständigen.
Ja, ich habe nicht so gerade Linien oder wo ich sage, ich habe Bürozeiten zwischen 9 und 10. Oder zwischen, ich bin von 8 bis um 18 Uhr da. Sondern ich habe das Gefühl, dass wenn ich fühle, dass ich wichtig bin für die andere Person oder was dazu beitragen kann, dass es ihr besser geht, dass ich denn meine eigenen Grenzen auch einfach überschreite in dem Sinne. Mhm. Immer noch betrachten, dass es für mich stimmig ist. Ne? Eine gewisse Dedication. Das ist Dedication. Wie würde man das sagen auf Deutsch? So eine gewisse Hingabe an das, was ich auch tue. Doch ich denke, brennen ist natürlich auch so mehr angesagt, dieser Ausdruck, aber ich finde Hingabe besser.
Ja, oder eine gewisse Leidenschaft halt bei dem, was man tut. Ne?
Hingabe ist für mich etwas weiblicher und etwas nicht so im Doing. Es ist nicht so männlich. Es ist mehr, weil ich empfange ja auch sehr viel Energie von der geistigen Welt oder woher immer die kommen und werde auch geführt. Ich werde teilweise zu meinen Kunden geführt oder die zu mir. Das ist ja auch immer so ein Match im Grunde genommen. Aha. Und da muss man im Grunde genommen auch drauf hören können.
Hm, genau. Hm. Ja gut, grundsätzlich ist es ja auch so als Selbstständiger, du kannst ja nichts erzwingen. Ja? Du kannst jetzt nicht sagen, ich habe jetzt eine kreative Zeit, ich setze mich jetzt hier ins Studio und produziere einen Song. Nee. Und dann sitzt du da und denkst dir so, die Gedanken, die schwirren überall hin, hast vielleicht gerade irgendwo Stress gehabt oder so, dann kommst du eh nicht in den Flow. Und dann andere Situationen, keine Ahnung, sitzt abends mit der Familie zusammen und hast gerade quasi so einen Einfall und es kommt gerade diese Kreativität auf, ja, die du eigentlich am Nachmittag hättest brauchen können.
Ja, genau.
Deswegen, eine gewisse Flexibilität musst du als Selbstständiger haben. Ja. Wie du dir den Tag einteilst und wie du wann was tust, ja, das ist schon ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist das Thema Freizeit natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, wo man sich halt für sich selber oder bei mir halt für die Familie auch die Zeit nimmt und mit der Familie was macht. Wie hast du das so geregelt? Wie hast du das Thema Freizeit in deinen Alltag eingebaut? Oder?
Also ehrlich gesagt, so wie es kommt. Ich habe keine Familie. Also ich bin verheiratet. Meinen Mann kennengelernt, als ich nach Deutschland kam. Wir gehen morgens walken meistens, wir machen gerne Fahrradtouren. Wir haben uns in Griechenland auf Korfu ein kleines Grundstück gekauft. Da haben wir viel zu tun mit, also immer wieder fahren wir auch öfters hin. Ich arbeite so 2-3 Monate im Jahr auch von Griechenland aus. Wie gesagt, ich habe eben erwähnt schon, ich habe mir also erlaubt, dass mein Beruf mein Hobby ist. Also ich habe mich nicht mehr unter Druck gesetzt. Ich lese gerne. Nun, dadurch, dass ich mich nicht so, ich bin nicht durchgetaktet. Ich bin nicht durchgetaktet von morgens 9 bis abends um, frag mich nicht, 18 Uhr. Ich gucke immer, wenn ich mir einen Tag angucke, wo ich, sagen wir mal, durchgetaktet bin, dann gucke ich sonntags auf den Montag und sage, um Gottes Willen, das wird ja ein toller Tag. Ich sage dir, ich schwöre, eine Stunde später ruft jemand ab an und sagt ab. Es ist immer wieder passiert. In dem Moment, wo ich denke, boah, das ist aber jetzt viel morgen, sagt einer ab, mindestens einer oder zwei. Irgendwas geht weg. Das heißt, ich fühle mich eigentlich immer frei, weil ich mache ja auch meine Termine, wie ich sie machen möchte. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Es gibt Zeiten, wo ich sehr viel arbeite, es gibt Zeiten, wo ich weniger arbeite, es gibt Zeiten, da gebe ich 4 Feng Schulberatungen die Woche und gibt Zeiten, wo ich 3 Wochen gar keine gebe. Also es ist sehr, dann gebe ich nur Energiesessions oder sonst was. Also es ist bei mir sehr, ich habe das Gefühl, irgendjemand da draußen, der guckt, dass ich genau das Richtige zur richtigen Zeit mache. Ich habe auch nie so ein Gefühl, ich muss jetzt unbedingt irgendwelche Maßnahmen ergreifen, damit mehr Leute reinkommen. Das habe ich seit 5, 6 Jahren nicht mehr, weil da seitdem gibt es so einen Flow. Ja, auch wenn ich mal 2 Tage gar nichts habe, da weiß ich, das kommt wieder. Verstehst du, was ich meine?
Ja, also ja. Ja, das ist ja immer so, in der Anfangszeit, sage ich mal, wenn man selbstständig ist, dann hat man schon, wenn man jetzt zum Beispiel Kunden verliert oder große Kunden verliert oder so, kriegt man teilweise bis zu Panikattacken oder man sagt hier, okay, man wird unsicher. Irgendwann lernst du aber oder du stellst fest, dass wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich 2 neue irgendwo. Ja?
Genau
so. Und dieses Grundvertrauen, dieses Vertrauen in sich selber bringt auch eine gewisse Ruhe dann mit rein und so. Ja? Und aber das wächst. Also das ist nicht von vornherein da. Ja? Habe ich jetzt noch bei keinem mitbekommen, dass es von vornherein so ist, sondern das wächst halt mit der Zeit. Man stellt fest, man hat seine Erfahrungen und dann daraufhin hat man dieses Grundvertrauen in seine Kenntnisse und in seine Bereiche hinein und kann dann anfangen zu jonglieren. Ja. Und das ist ja das Schöne. Ab dem Moment, wo du anfangen kannst zu jonglieren und kannst sagen, okay, ich mache jetzt mal hier weniger, mache aber da mehr, weil ich gerade mehr Lust habe, Musik zu machen, bei mir jetzt aus meinem Beispiel, ja, im Sommer mache ich mehr Musik, im Winter mache ich mehr Schulungen, da bin ich in den warmen Räumen da, als Redner, aber grundsätzlich kann man da dann jonglieren und ab dem Moment, wo du anfängst, diese Bälle oben zu halten, da fängt es an Spaß zu machen, ja, weil das ist eigentlich, am Ende des Tages ist es wirklich, du machst, oder man macht das, was einen glücklich macht und bei dir, bei mir, bei den meisten ist es im Endeffekt Arbeiten mit Menschen, weil der Mensch ist ja kein Einzelgänger, der Mensch ist ja quasi ein Rudeltier und wenn du mit Menschen arbeitest, egal ob ich jetzt Musik vor Leuten mache, ob ich Schulungen halte, ob du bei deinen Events unterwegs bist, ja, es ist das Arbeiten mit anderen Menschen und das macht im Endeffekt glücklicher.
Und es ist manchmal auch schön, beides zu haben, ne? Also ein bisschen mit Menschen arbeiten, dann aber auch ein bisschen sich in irgendwas rein zu vertiefen. Ich mache sehr gerne, ich recherchiere sehr viel, was Events anbetrifft, da bin ich ganz fokussiert und das tut mir dann auch gut.
Nee, super. Gut, dann ist ja dein Ausgleich im Endeffekt dein Leben, wenn man so das Ganze zusammen abkürzen
will. Ich muss sagen, ich habe in der Kommune, in der Osho-Kommune, wo ich also 18 Jahre gearbeitet habe oder gelebt habe, habe ich ein ganz anderes Verständnis von Arbeit erkannt. Also so diese Work-Life-Balance, die finde ich immer merkwürdig, weil lebt man nicht, während man arbeitet? Also, ich lebe und arbeite immer zusammen. Und wenn ich das nicht zusammen kriege, dann gucke ich, was verkehrt ist und mache es, dass es zusammengeht. Das finde ich eigentlich das Allerschlimmste heutzutage, dass man die Arbeit als etwas anderes betrachtet als das Leben. Arbeit ist Teil vom Leben. Und man kann bei der Arbeit so gut sich selber beobachten, wie man tickt und was man verkehrt macht, wie man irgendwie noch besser werden kann oder mehr sich selber, mehr authentisch sein kann, mehr sich Sachen zu trauen. Na, das ist alles, was du in der Arbeit machen kannst. Und für mich kommt jetzt die nächste Herausforderung. Ich bin schon von Kunden gefragt worden, wie lange arbeitest du denn noch? Und ich wusste am Anfang nicht, was sie meinten. Bis ich mal dachte, ach ja, irgend sowas wie Rente und sowas kommt ja auch noch auf mich zu. Und das finde ich auch so unnormal. Ich höre doch nicht auf zu arbeiten oder ich höre doch nicht auf, das zu machen, was mir Spaß macht. Also ich komme wahrscheinlich noch mit dem Krückstock in die Wohnung und erzähle, wie die Leute das umstellen sollen, damit es ihnen besser geht. Also auch wieder so eine, ich würde fast sagen, Stigmatisierung, die mit dem Alter zu tun hat. Was soll ich jetzt gar nichts tun? Oder ich tue ja jetzt schon, mache ja jetzt schon mehr Urlaub als andere, aber noch mehr reicht mir.
Ja gut, aber das ist halt das, ich sag mal, Privileg, wenn man das tut, was man liebt und das Ganze dann entsprechend auch damit sein Geld verdient, ja, dann hast du gar nicht diesen Zwang, ich brauche jetzt Urlaub oder ich muss jetzt, weil das ist ja im Endeffekt, klar macht man auch Aufgaben, die einem jetzt nicht so gefallen wie man setzt sich hin, macht die Steuer oder man muss irgendwie Verträge ausarbeiten oder was auch immer, ja. Aber die meiste Zeit seines Jobs tut man halt das, was man im Endeffekt gerne tut. Und man hat dieses Thema, was ja viele Angestellte zum Beispiel haben, ja, man wartet auf die Rente und dann ist die Rente da und wundert sich, warum verändert sich ja nichts, weil man sich selber immer noch irgendwie in der Wartesituation befindet, ja.
Also ich kann nur jedem, jedem empfehlen, sei mutiger. Sei mutiger und mach das, was sich richtig anfühlt für euch. Eine Tür öffnet sich.
Dazu habe ich nichts mehr zu sagen. Das ist auch ein sehr schöner Schlusssatz, ja, für das Interview. Wir sind jetzt schon zeitlich sehr vorangeschritten.
Oh ja.
Aber nichtsdestotrotz, wir haben immer eine Abschlussfrage. Das haben Silvia und ich eigentlich so besprochen, dass wir immer die letzte Frage dann noch stellen. Mhm. Wenn du die Möglichkeit hättest, irgendeine Person aus der Menschheitsgeschichte zu treffen und sich mit der Nachmittag zu unterhalten und die mit Fragen zu löchern, wer wäre das denn? Oder was würde dich da glücklich machen?
Ich würde gerne Osho nochmal treffen. Und ich würde ihn, glaube ich, nichts fragen, sondern ich würde mich einfach neben ihm hinsetzen und seine Energie aufsaugen. Das würde mich, glaube ich, wahrscheinlich zur Verzweiflung bringen und wahrscheinlich sehr glücklich machen.
Genau. Ja, das ist halt eine Gratwanderung jetzt. Ja.
Doch, das wäre schön. Ne, Osho war so ein Licht ist so ein Licht oder so eine hat so eine Präsenz und Energie, dass man in seiner Gegenwart erstmal einen Geschmack bekommt von dieser Präsenz und aber auch, was immer unangenehm ist, wirklich merkt, wo man selber nicht in seiner Präsenz ist oder was einen davon abhält, in der Präsenz zu sein, was manchmal recht unangenehm sein konnte.
Ja gut, klar, aber man fühlt sich halt vielleicht auch etwas klein, ja, im Gegensatz. Also es gibt ja auch so, wenn einige Menschen, die man halt trifft, ja, wo du dir denkst, so, der hat eine Aura, wo man sich wirklich so klein fühlt und denkt so, aber gleichzeitig heben dich diese Menschen auch wieder nach oben und so. Und das ist schon sehr faszinierend.
Oh, ich glaube nicht, dass ich weit vorangeschritten bin. Ich habe viele Erfahrungen gemacht, aber vorangeschritten weiß ich nicht.
Super, ich danke dir für das tolle Gespräch und deine Offenheit. Also es war sehr tiefgründig und auch sehr, sehr interessant für mich. Ich habe sehr viel mitgenommen und ich hoffe, dass auch unsere Hörer das eine oder andere mitgenommen haben und die Weisheiten einsaugen.
Ja, herzlichen Dank auch. Jetzt wünsche ich ganz viel Mut.
Ja, Mut ist das Wichtigste, was man braucht. Also ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.
Ja, ciao Uwe, ne? Danke. Tschüss.
Jawohl, liebe Virag, danke schön für das tolle Interview und deine Offenheit, dass du uns an deinem Leben teilhaben lassen hast. Und ich sehe es genauso, die Flexibilität, seinen Tag frei zu gestalten, zu entscheiden, wann tue ich was. Das ist das wichtigste Goodie in der Selbstständigkeit und Work-Life-Balance ist dann wirklich ein Kinderspiel. Und wie gesagt, wenn du deine eigene Story starten willst, deinen eigenen Podcast, Dann melde dich bei uns. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Trainer, Coaches und Berater dabei zu unterstützen, ihre Story in die Welt zu bringen. Geh einfach, nachdem du fertig gehört hast, in die Shownotes. Dort findest du alle Kontaktmöglichkeiten, schreib uns eine Nachricht und wir besprechen alles weitere persönlich. Gerne kannst du uns auch auf Facebook oder LinkedIn folgen. Einfach Casa Clou eingeben, danach suchen und du findest zwei Gruppen, denen du folgen kannst. Und denke mal daran, sei der Komponist deines Lebens.